Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Der Weltschmerz, der ist richtig heavy dieser Tage. Und deswegen haben wir uns überlegt, Mai Höeng, dass wir genau zu diesem Thema eine Achtsam-Folge machen, ne?
Genau, ich glaube, ihr braucht es, aber wir brauchen es auch.
Absolut, ja. Genau, es ist ja immer ein Geben und Nehmen und eine gemeinsame, ja, achtsame Zeit, die wir hier miteinander verbringen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ihr hört Achtsam. Am Ende gibt es hier bei uns immer eine Übung, die Mai Höeng extra für uns alle macht. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle und ich werde es noch tausendmal sagen, weil das so schön ist, dass du immer, ja, extra für uns thematisch passend diese Übung machst. Wie ist das für dich? Vielleicht kannst du uns da mal einmal ausnahmsweise in den Prozess mit reinnehmen. Wie fühlst du dich da so rein, um so eine Übung zu konzipieren eigentlich?
Also meistens ist es so, ich recherchiere erstmal und dann habe ich ja auch irgendwelche Paper gefunden oder so und ich recherchiere erstmal alles durch und dann gucke ich mir an, was war denn das, was ich so am wichtigsten fand oder was mich am meisten berührt hat, oder ganz oft lerne ich ja auch neue Dinge und denke so, ha, das gab es noch nicht als Übung, und dann gehe ich in meinen Fundus an Übungen und gucke, was habe ich schon gemacht, weil ich will ja nichts doppelt, also so wenig wie möglich, und dann fange ich an und schreibe einfach, und während ich schreibe, kommen mir noch Ideen und ja, und dann denke ich an euch und so ist es ein gemeinsamer Prozess, wie eine Übung zustande kommt.
Ja, durch eure E-Mails haben wir ja auch so ein bisschen das Gefühl, euch zu kennen. achtsam@deutschlandfunknova.de ist die E-Mail-Adresse, wo ihr uns auch ganz viel schreibt, wo ihr uns hört, und diesmal weiß ich, dass ihr uns zum Beispiel hört in der Nähe von Venedig, viele Grüße, in den Iran, nach Teheran gehen sogar Grüße, in die USA gehen Grüße oder nach Südfrankreich und natürlich Deutschland, Luxemburg, Österreich. Es ist total verrückt. Vielen Dank für eure E-Mails. Und ich stelle uns trotzdem noch mal ganz kurz vor, falls das jetzt zufällig die erste Folge sein sollte, Mai Höeng ist also ganz viel. Erstmal Doktor, nochmal herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Autorin, Verhaltenstherapeutin, Psychologin, ich bin Moderatorin, Autorin und wir beide lieben unser Thema. Und deswegen, ja, fangen wir mal an, wie wir irgendwie achtsam mit diesem Weltschmerz umgehen können dieser Tage. Ich finde es ja ganz faszinierend, ne? Es war Corona. Und wir haben damals schon Folgen gemacht, wie wir mit dieser Angst umgehen können, vor Krankheiten und so weiter. Dann war Ukraine-Krieg. Wir haben auch eine Folge gemacht, wie wir damit am besten umgehen. Jetzt ist der Nahostkonflikt dazugekommen und vom Klima mal ganz abgesehen, von den Dürren, von den Katastrophen, von den Hitzewellen, von der Trockenheit, von den Überflutungen, mal ganz abgesehen, die ja sowieso schon wie so ein Grundrauschen die ganze Zeit da sind, hat man das Gefühl, es wird immer noch mehr. Zu den Krisen, die sowieso die ganze Zeit da sind. Man nennt es mittlerweile auch Stapelkrisen, weil viele von diesen Krisen ja aufeinander aufbauen. Also zum Beispiel aus Dürrekatastrophen folgt noch mehr Armut, es folgt noch mehr Hunger und so weiter. Das heißt, diese Krisen, die stapeln sich immer noch mehr. Aus einem Krieg stapelt sich auch noch mehr Armut und noch mehr Fluchtbewegung, noch mehr Menschen ohne Heimat und so weiter. Also es wird in den nächsten Jahren nicht weniger. Und wir müssen immer mehr lernen, wie wir eben resilienter werden und widerstandsfähiger. Und das heißt aber ja nicht, dass wir, ich sag mal, diese Stapelkrisen einfach so hinnehmen, ne?
Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns jetzt nicht davor verschließen, uns im dunklen Kämmerlein und sagen, hey, ich denke mir die Welt, wie sie mir gefällt und es ist nicht existent, sondern wie können wir eine gute Balance finden, dass wir, wie du sagst, resilienter werden, um so einfach letzten Endes handlungsfähig zu bleiben. Ne? Also ich hatte mal so ein Meme gesehen, da musste ich echt schmunzeln, da stand irgendwie so drauf, bevor du deinen nächsten Patienten siehst und dann die Welt lag und dann war dann so ein Tsunami, ja. Mhm. Und manchmal so fühlt sich das halt an, ne? Und dann habe ich gedacht, es geht ja nicht nur uns Psychotherapeuten, aber allen Menschen ja so. Wie können wir trotzdem auf diese ganzen, ja, Stapelgeschichten klarkommen, handlungsfähig bleiben, unser Leben leben und auch kein schlechtes Gewissen haben, dass wir trotzdem irgendwie versuchen, zum Beispiel Frieden zu kultivieren oder so, ne?
Ja, im Gegenteil. Also wenn wir Frieden in uns kultivieren, dann können wir ja nur das auch ausstrahlen, ne? Also weil wenn wir die ganze Zeit erschüttert in uns sind, dann wird es ja dadurch nicht besser. Also es ist ein Narrativ, was irgendwie durchs Netz geistert, was ich auch immer wieder sehe als so einen zynischen Spruch, wo gesagt wird, ja gut, aber mit Achtsamkeit ändere ich ja auch nicht das System. Und ich glaube ehrlich gesagt schon. Deswegen machen wir das ja hier auch. Also ich glaube, wenn wir uns nicht um uns kümmern, ist es so ein bisschen wie in einem Club aus dem Klo zu trinken, weil das Bier nicht schmeckt. Also damit ist ja auch keinem geholfen, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Es ist ja wirklich niemandem auf der Welt geholfen, wenn es uns schlecht geht und dann liegen wir irgendwie im Krankenhaus mit Burnout und sagen, ja gut, das System. So, ich wollte mit Absicht nicht irgendwie mich um mich selbst kümmern oder mich in Achtsamkeit oder Resilienz üben, weil ich wollte mal dem System zeigen, was auch immer das ist, ja? Ich sage das als Überbegriff für alles Mögliche, was ihr da jetzt auch reininterpretieren könnt. So, ich wollte mal irgendwie meiner Umwelt zeigen, dass es gerade blöd läuft. Davon haben wir nichts, davon haben unsere Mitmenschen nichts, davon hat die Welt nichts, davon hat niemand was. Also wollen wir ja mit der Achtsamkeit Präsenz und Stabilität kultivieren, wie man so schön sagt, ne?
Ja, und ich finde, das ist wirklich die Basis, wenn wir anfangen, sagen, okay, wir gehen auf den Weg dieser Achtsamkeitspraxis, dann ist es ja vor allen Dingen ein Weg, wie wir präsent für uns selbst und dann auch für unsere Umwelt sein können. Also, und das bedeutet auch präsent sein für den eigenen Schmerz. Also, wenn wir merken, wir lesen die Nachrichten, wir gucken das, dass das natürlich was mit uns macht, dass wir dann nicht irgendwie das überdecken und irgendwas anderes schauen, weil dieser Schmerz, der ist schon sehr real. Wir sind sehr empathische Wesen. Und wenn wir Bilder sehen oder sowas hören, dass wir einfach einen Umgang damit finden, nicht so weggeschüttelt zu werden. Und da helfen ganz einfache Dinge, die wir in den Alltag integrieren können, über die wir hier im Podcast ja immer wieder auch sprechen. Sei es ein ganz achtsamer Atemzug. Und ich möchte euch heute dazu einladen, dass wir wirklich kleine Veränderungen in unseren Alltag reinbringen. Weil manchmal hat man ja das Gefühl, oh Gott, hier geht alles die Hunde und jetzt auch noch lernen, wie soll ich meditieren oder so, einen achtwöchigen Kurs, das schaffe ich jetzt nicht. Das verstehe ich auch und deshalb diese Microhabits. Microhabits sind ja Gewohnheiten, die wir in unseren Alltag integrieren, die ganz, ganz klein sind. Also so klein, dass es einem echt nicht wehtut, aber in der Summe ist es dann wieder eine schöne Veränderung. Und ich möchte euch einfach einladen, dass wir sagen, hey, vielleicht kann ich meinen Tag einfach so gestalten, dass ich mir vornehme, ich nehme heute einen ganz bewussten Atemzug. Und das bedeutet, ich halte inne, ich mache nicht nebenbei irgendetwas und ich beobachte einfach nur, wie ich ein- und ausatme und ich spüre das auch. Wie fühlt sich das an, ja? Und mehr nehme ich mir nicht vor. Und das dann halt jeden Tag ein achtsamer Schritt oder ganz achtsam zu sprechen. Ein Satz, wo ich weiß, ich bin 100% da und sage diesen Satz oder ich denke diesen Satz, ne? Mit voller Absicht. Und ich denke, so kann uns das auch so ein bisschen in Krisenzeiten Stabilität geben. Da haben wir diesen einen Moment am Tag, wo wir uns ein bisschen festhalten können.
Ich habe auf einem Vortrag so schön nochmal, wurde mir vor Augen geführt in diesem Vortrag, da hat jemand gesagt, den Weltschmerz nicht zu spüren, ist das Unnormale. Weil wir haben dieser Tage oft, wenn ich mich mit Leuten unterhalte oder auch mitkriege, wie andere sich vielleicht in der U-Bahn oder so unterhalten, haben wir oft das Gefühl, das wäre unnatürlich. Man denkt so, oh, mir geht das irgendwie schon alles an die Nieren und das klingt dann immer wie eine Entschuldigung. Das klingt dann immer, als wenn, oh, ich weiß nicht, offenbar funktionieren alle anderen um mich rum, aber mir geht das schon an die Nieren, wenn man die Nachrichten guckt. Und dann fühlt man sich immer so ein bisschen, als wäre man die einzige Person, der das an die Nieren geht und dem ist nicht so. Und das fand ich sehr schön auch nochmal, auch um diese Präsenz, die du eben angesprochen hast, zu fühlen, dass das normal ist. Das ist der Normalzustand. Wir sind Menschen und wenn wir den Fernseher anmachen und irgendwie die Nachrichten sehen und wir sehen Menschen leiden, dann ist der Normalzustand, dass man dadurch auch erschüttert ist.
Ja, ich finde das super entlastend, dass du das nochmal sagst. Also sehr normalisierend und das macht uns ja auch aus, ne, dass wir eben nicht so kalt da drauf schauen und denken, ja, ist mir doch egal, das wäre wirklich abnormal.
Genau, das wäre nicht menschlich. Das wäre das, was eigentlich nicht normal ist und normal sein sollte. Das wollte ich nur ganz kurz nochmal, weil wir über Präsenz gesprochen haben, ist mir das gerade noch eingefallen. Und da hast du gesagt, kleine Übungen für den Alltag und hast die erste, die kennen wir schon, das ist die 4-7-11-Atmung. Ne? Die hilft ja wirklich in allen Situationen.
Und die hilft so direkt und also so unmittelbar, ne? Also, dass wir kurz innehalten, 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden ausatmen und das machen wir 11 Mal. Und wenn ihr so eine Uhr habt oder mittlerweile Handys, die machen das auch, da kann man auch den Puls messen. Da sieht man auch, wie er direkt runtergeht. Und ich habe das letztens mit einer älteren Patientin von mir gemacht, irgendwie Ü60, ja. Und die war irgendwie nicht so ganz angetan davon. Sie meinte, naja, ich weiß ja nicht, ob das was bringt. Und sie hatte, weil sie sich so viele Sorgen gemacht hatte, so einen hohen Blutdruck. Und dann habe ich sie gebeten, bitte den Blutdruck zu messen. Und dann haben wir die Übung gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, also ich bin ja so überzeugt von der Übung, aber kurz habe ich gedacht, oh Gott, was ist, wenn es schief geht? Ne? Was ist, wenn es jetzt danach dann höher wird? Aber tatsächlich, danach hat sie den Blutdruck gemessen und der ist direkt runtergegangen. Und das war einfach so cool, weil sie das einfach gesehen hat. Schwarz auf weiß, das funktioniert. Und ihr braucht da nicht viel dazu. Das könnt ihr überall machen. Keine Geräte, kein Nichts, ja. Diese 4-7-11 Übung, die kann ein Anker für einen Alltag werden, damit man sich nicht so hilflos fühlt, wenn man denkt, ja, wenn einfach diese ganzen starken Emotionen kommen, ne?
Also, wir atmen auf 4 ein.
Mhm. Also, erstmal können wir beginnen, indem wir ausatmen und dann können wir durch die Nase einatmen und zählen im Geist bis 4.
Mhm.
Und dann atmen wir aus und zählen bis 7. Und es geht vor allen Dingen darum, diese Ausatmung zu verlängern. Denn durch diese lange Ausatmung können wir unseren Parasympathikus, das ist der Teil unseres Nervensystems, der für die Beruhigung zuständig ist, den können wir dann aktivieren. Weil wenn wir aufgeregt sind, dann merken wir das ja, wenn wir hyperventilieren oder so. Wir atmen ganz schnell und wir wollen die Ausatmung vor allen Dingen verlängern. Und das machen wir 11-mal.
Genau. 4-mal rein, 7-mal aus und das 11-mal. Was ich dich immer schon mal fragen wollte, jetzt fällt es mir ein. Es gibt ja verschiedene Varianten von dieser Übung. Ne? Es gibt ja auch eine, wo man den Atem drin hält. Da habe ich irgendwo mal gelesen, das ist um auch den Sauerstoff im, also während man, ne, man atmet 4 ein und hält dann 4 und atmet dann erst aus. Das finde ich oft sehr unangenehm, aber das soll auch gut sein, oder?
Das soll auch gut sein. Das habe ich tatsächlich heute nicht mitgebracht, weil es schwieriger ist, so zu atmen. Ich habe jetzt keine Erklärung aus der westlichen Medizin dafür, warum das besser ist. Aber aus dem Qigong weiß ich, da machen die auch so Atemübungen. Die gehen davon aus, dass wenn du dann die Luft quasi so anhältst, bevor du so ein- und ausatmest, dass das Qi nochmal richtig zirkulieren kann. Und deshalb machen die solche Übungen.
Okay.
Eine andere Erklärung.
Ja, aber ich finde tatsächlich die 4-7-11-Übung, also 4 ein, 7 aus und das 11-mal, finde ich einfacher auch.
Ja, die ist einfacher, definitiv. Ja.
Okay, und hat auch wirklich eine Instant-Wirkung, die man wirklich auch nachweisen kann. Also wenn wir wieder in unser Instrumentenkoffer oder Werkzeugkoffer, wie auch immer ihr ihn nennen wollt, guckt, dann wäre das auf jeden Fall ein Tool, ein Werkzeug, was man benutzen kann im Alltag dieser Tage. Und dann auch ganz wichtig, weil gerade wir in der westlichen Welt sind ja sehr intellektuell gesteuert. Also wir wollen Dinge begreifen, intellektuell, also mit unserem Frontallappen im Gehirn. Wir möchten das intellektuell umfassen, um dann vielleicht später den Schritt zu gehen, das dann auch zu fühlen. Also genau wie du eben schön die Geschichte erzählt hast, so ja, mal sehen, ob das funktioniert. Also der erste Schritt ist, dass man das begreift vielleicht und dann der zweite ist, dass man es macht und fühlt. Aber wir brauchen und dafür kriegen wir auch immer gutes Feedback, auch Studien dazu, um zu gucken, aha, wo hat denn das schon funktioniert, damit eben unser denkendes Gehirn sagt, ah, okay, wenn es eine Studie dazu gibt, dann kann ich damit was anfangen. Und deswegen hast du eine mitgebracht.
Genau. Und das ist ja auch eine schöne Motivation. Also ihr schreibt uns das auch immer wieder und deshalb macht das auch so viel Spaß, die rauszusuchen. Ich habe eine Studie mitgebracht aus dem Jahr 2016 von Nila et al. Und die haben halt untersucht, ob so ein Achtsamkeitstraining wirklich einen Einfluss auf unsere Resilienz hat. Das ist ja eben diese Widerstandsfähigkeit, dass wir mit schwierigen Situationen irgendwie gut klarkommen können. Und es war eine randomisiert kontrollierte Studie, bedeutet, dass die TeilnehmerInnen zufällig in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Die eine Gruppe hat an einem 8-wöchigen Achtsamkeitstraining teilgenommen, was auch ganz schön intensiv ist, dieses Training, muss ich sagen. Also das ist dieses bekannte MBSR-Training, Mindful-Based Stress Reduction, achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Das wird mittlerweile fast von allen Krankenkassen auch bezuschusst. Da könnt ihr euch mal erkundigen, wenn ihr euch dafür interessiert. Wir haben auch eine Folge dazu. Und die kriegen aber auch ordentlich Hausaufgaben auf. Also die müssen am Tag 45 Minuten üben, weil so kommen diese Effekte natürlich zustande. Und die Kontrollgruppe, das war eine Wartegruppe, die haben keine Intervention erhalten. Und gemessen wurde dann, wie die Toleranz für Stress ist. Also die Fähigkeit, auf schwierige Emotionen, psychische Zustände reagieren zu können und auch sie aushalten zu können. Also, und das ist so ein Marker quasi auch, unter anderem für Resilienz. Aber dann gab es auch noch Resilienzfragebögen. Und dann kam tatsächlich raus, dass die MBSR-Gruppe viel, viel besser mit schwierigen Situationen umgehen konnte. Also da haben sich die Fragebogenwerte einfach deutlich signifikant erhöht und auch Resilienz. Und die Forschenden, die haben das sich einfach so erklärt, In diesem Training, also durch die Achtsamkeitspraxis, lernen wir natürlich auch negative Zustände oder unangenehme Gefühle zu akzeptieren. Also man übt da ganz viel diesen Bodyscan. Das ist eine Übung, bei der wir von Kopf bis Fuß oder von Fuß bis Kopf, je nachdem, was man übt, quasi den Körper langsam durchscannt. Und man soll auch wach bleiben dabei und einfach, ich sage in Anführungszeichen einfach, beobachten, welche Körperempfindung man wahrnimmt. Und das ist ganz schön unangenehm. Wenn ihr zum Beispiel müde seid oder Verspannung habt und einfach so, ah, oh, ich nehme warm, meine Schulter ist verspannt, oh Gott, dann würde man ein bisschen aufstehen und aufhören oder so, aber das übt man immer wieder und immer wieder und auch mit Gefühlen und mit Gedanken und da kommt halt diese Akzeptanz zustande.
Und da ist dann auch wieder das Thema, dass Achtsamkeit nicht eben easy peasy lemon squeezy, wir sind immer happy und positiv und alles ist cool ist, sondern eben auch Arbeit macht. Aber sich dann auch lohnt. Weil gerade auch, wo du erzählt hast, dieses, ne, wer schon mal so einen Bodyscan gemacht hat, und viele von euch schreiben uns ja auch, dass ihr das viel übt jetzt auch durch uns. Mhm. Das freut uns natürlich sehr. Aber ja, dass man da manchmal struggelt, wie man so schön sagt, dass man da echt so Widerstände hat und sagt, oh, okay, zum Beispiel mein Stress ist ganz oft im Hals. Und dann fühle ich den Druck im Hals und möchte, genau wie du sagst, eigentlich aufspringen, weggehen, irgendwas machen und das nicht fühlen. Und dieses Akzeptieren ist tatsächlich ja ein wichtiger Schritt auf dieser Reise der Achtsamkeit einfach. Und genau wie ich am Anfang gesagt habe, diesen Weltschmerz, der ist halt normal. Also ja, den können wir irgendwie wegwünschen und sagen, ach, wäre es doch anders, dann wäre die Welt besser. Ja, das stimmt, aber das hilft uns halt nicht weiter. Und du hast eben auch schon so schön gesagt, dass wir selbst vielleicht Frieden kultivieren, lernen können dieser Tage.
Ja, ich finde das so wichtig und irgendwie fehlt mir das ehrlich gesagt, also oder ich weiß nicht, was für einen Algorithmus ich habe irgendwie auf Social Media, aber mir wird das zu wenig, finde ich, angezeigt von, ja, ich will nicht mit dem Finger auf irgendwie Leute zeigen oder so, ne, aber aus bestimmten Kreisen, da kriege ich das irgendwie zum Beispiel, wenn ich Leuten folge, irgendwie, die eher buddhistisch unterwegs sind, aber ich denke, es ist ganz, ganz wichtig zu lernen, wie wir unseren inneren Frieden kultivieren können und auch zu verstehen, dass das zusammenhängt, natürlich unser innerer Frieden mit dem Außen und da vielleicht auch nochmal zu klären, oder eine Reflexionsfrage an uns alle, was bedeutet eigentlich für mich selbst Frieden, ne? Also ja, mein innerer Frieden oder auch Frieden insgesamt in der Gesellschaft, weil wir kriegen die ganze Zeit einfach nicht friedvolle Nachrichten oder viel, ja, dass ich manchmal so ein bisschen die Angst verspüre oder die Sorge, dass man einfach gar nicht mehr so andere Beispiele bekommt, ne? Und dass wir mehr auch darüber sprechen, ja, was bedeutet Frieden und wie sieht das konkret aus oder wo finden wir das noch in unserem Alltag?
Ja, ich finde auch, das ist auch mein Gefühl, dass der Krieg eher normalisiert wird und der Kampf und das Gegeneinander, also dass es normal ist, so wie du mir, so ich dir, dass viel geteilt wird. Naja, ist doch klar, dass man dann und ich muss doch jetzt kämpfen und so weiter. Also deswegen finde ich ganz, ganz interessant. Interessant, sehr schön. Vielen Dank für diesen Impuls. Jetzt Sprechdenken. Also das ist vielleicht tatsächlich auch, ich als großer Schreiberling und Schreibfan, eine ganz tolle Journal-Aufgabe oder Tagebuchsache, mit der man sich vielleicht mal in einer ruhigen Minute zurückziehen kann. Was bedeutet Frieden für mich und wie kann ich ihn in mir kultivieren? Das einfach mal aufzuschreiben. Ne? Man soll ja ganz oft auch gar nicht so viel denken, sondern einfach rauslassen. Und ja, da habe ich direkt Lust drauf, das heute vorm Schlafengehen zu machen. Ich habe auch Frieden kultiviert in der letzten Zeit, weil ich irgendwie viel Stress hatte und so und habe genau damit mich auch beschäftigt, weil eben dieser Frieden im Außen nötig ist, aber ja auch in uns, wenn wir uns um unsere Gesundheit kümmern. Ne?
Ich finde das so, so essentiell und auch sich die Frage halt einfach zu stellen, also wir können ja hier nur Inspiration liefern, das ist ja für jeden auch nochmal anders, aber was bedeutet Frieden in meinem Alltag einfach, ne? Weil ich bin jetzt keine Politikerin und ich kann da nicht irgendwo hingehen und irgendwie große Reden schmeißen und irgendwie sowas, ne? Aber wie kann ich in meinem Alltag vielleicht auch für Frieden sorgen und wie ihr alle wisst, meditiere ich ja gerne und habe auch eine Meditation Gruppe und da haben wir auch direkt dann angefangen, einfach wirklich so eine Friedenspraxis zu machen. Wir hatten so einen schönen Abend, wo wir Friedenswünsche mitgebracht haben, sie laut vorgelesen haben und dann in der Meditation mit diesen Friedenswünschen einfach saßen. Ja, und das hat uns so viel Kraft gegeben und das ist für mich ganz, ganz wichtig, einmal in der Woche mindestens in so einer Gruppe üben zu können, damit ich dann wieder rausgehen kann quasi in meine Arbeit. Und das, was wir haben, können wir ja auch geben. Das ist das, was du ja eben auch schon gesagt hattest. Wenn ich Frieden habe, kann ich Frieden in meine Arbeit geben, mit meinen PatientInnen, hoffentlich auch für diesen Podcast und all das, was wir halt machen. Und deshalb ist es so wichtig, das zu kultivieren.
Absolut. Und hier auch noch ein Gedanke von einer Mutter. Ich habe zwei Söhne und einer ist klein und hat ein paar Konflikte in der Schule, wie es ja auch normal ist. Also klein, der ist 9 und da gibt es dann ab und zu Gerangel unter so ein paar Boys und so weiter. Und ich habe zuerst als Witz so ein bisschen immer zu ihm gesagt, sei ein Botschafter des Friedens. Und es funktioniert. Wir lachen zwar darüber und er macht sich so lustig über seine achtsame Mutter und so weiter, aber ich habe ihm gesagt, Frieden beginnt im Klassenraum und wir können nicht irgendwie abends im Bett Gespräche über Krieg da draußen in der Welt führen, wenn er die ganze Zeit Stress mit seinen Boys hat. Und deswegen habe ich gesagt, sei ein Botschafter des Friedens und es ist besser geworden. Und obwohl wir das immer mit so Augenzwinkern und so von wegen seiner achtsame Mutter und ja, hat es funktioniert. Ich habe ihm jeden Tag mehrfach habe ich immer gesagt, denke dran, sei ein Botschafter des Friedens. Und das funktioniert auch mit kleinen Boys, die ein bisschen rumrangeln wollen, kann ich an dieser Stelle nur sagen.
Oh, das ist richtig schön, das ist richtig berührend, finde ich. Ja, wir können alle Botschafterinnen werden und in die Welt reingehen. Ja.
Ja, und wir können eben auch gucken, wie sich Frieden in meinem Alltag zeigen kann. Also wir können von ganz uns wirklich durch Meditieren, durch Ruhe, durch Stille in uns gucken, wo ist mein Frieden und kann ich ihn herstellen und üben und kultivieren und dann eben auch mit Konfliktlösungen in unsere Familie gehen, in unseren Kollegenkreis.
Unbedingt, ja. Da merken wir es ja direkt unmittelbar in unseren Beziehungen, ja, wie wir mit Menschen sprechen, ob wir uns selbst in Toleranz üben können. Also können wir wirklich die Vielfalt aller Meinungen, Menschen so akzeptieren, können wir auch uns im Loslassen üben. Also wenn wir merken, hey, ich werde wieder ganz eng und das ist gar nicht so harmonisch, ne, wie ich gerade denke, kann ich von dieser Sichtweise einfach loslassen und immer wieder loslassen und merken, wie viel leichter man dadurch wird.
Und auch, du hast eine Studie mitgebracht, Achtsamkeit und innerer Frieden.
Ja, das fand ich, also manchmal da denke ich auch so, oh, dazu gibt es auch eine Studie.
Mega, ja, total
also
cool.
Also ich suche immer und denke so, cool, krass, ja. Also von Liu et al. 2013 publiziert in der Stress and Health und die haben sich wirklich dafür interessiert, ob ein Achtsamkeitstraining insgesamt einfach einen Einfluss auf unser menschliches Wohlbefinden haben kann, aber ganz spezifisch auf unseren inneren Frieden. Also da stand wirklich Inner Peace, dann war ich schon sehr gespitzt mit meiner Aufmerksamkeit und auch hier war das eine randomisiert kontrollierte Studie, also die Probanden wurden aufgeteilt zufällig in eine Achtsamkeitsgruppe und die andere Gruppe musste halt warten, also hat dann nichts gemacht. Und das ganz Besondere an dieser Studie war neben der Fragestellung, die sie hatten, auch die Methode. Die haben sogenanntes Experience Sampling Method verwendet, das, also kurz ESM. Und das bedeutet, dass man die Probanden im Verlauf des Tages ganz aktuell, also im Hier und Jetzt quasi abfragt nach ihrem Gefühl. Weil oft ist es ja so, die Probanden, die StudienteilnehmerInnen, die machen dann dieses Achtsamkeitstraining und dann wird davor und danach dann mal gemessen, wie es um ihre Achtsamkeit steht oder was auch immer man messen will. Und hier war das so, die hatten natürlich alle ein Handy und haben dann am Tag zwischen 8 Uhr morgens und 8 Uhr abends alle 2 Stunden eine Nachricht bekommen und wurden gefragt, wie friedlich fühlst du dich jetzt? Ja, auf einer Skala von 0 bis 10, von gar nicht friedlich bis sehr friedlich. Und so hat man ja wirklich eine Momentaufnahme immer. Und das ist unglaublich aufwendig, sowas auszuwerten, wenn man einfach einen Unmengen an Datensatz hat, aber viel genauer in dem Sinne, ne? Und tatsächlich zeigte sich im Ergebnis, dass die Achtsamkeitsgruppe halt angab, dass sie viel, viel mehr Frieden erlebt als die andere Gruppe, ne? Und ja, die Autoren, die haben halt argumentiert, dass durch die Achtsamkeitspraxis die Teilnehmer natürlich lernen, TeilnehmerInnen lernen, zurückzutreten, auch wieder mit der Akzeptanz und auch so eine Vergänglichkeit einfach erlernen. Ne? Also so Wissen, Dinge treten halt auf, aber sie hören halt auch wieder auf und dass es sie einfach insgesamt friedlicher machte.
Ist das schön, das berührt mich wieder. Ne? Du weißt ja, ich bin ja großer Fan von diesen Studien, die dann auch wirklich schwarz auf weiß zeigen, was wir uns denken. Und es fühlt sich so schön an, weil man dann eben doch das Gefühl hat, ich kann beitragen. Ich kann durch meine Gelassenheit und meinen inneren Frieden und durch das, was ich tue, habe ich eine Chance, mein Umfeld zu gestalten, nur allein durch Achtsamkeit. Und da bin ich noch nicht Politikerin geworden, oder?
Weißt du, ja.
Ich meine, also da bin ich noch nicht irgendwie Aktivistin oder keine Ahnung, sondern ich bin einfach achtsamer geworden mit mir. Und was auch ein großer Punkt ist, ist Mitgefühl kultivieren und auch selbst Mitgefühl kultivieren.
Ja, ich finde das auch sehr wichtig, wenn wir wirklich diese Basis haben. Wir sind präsent für uns und für andere und wir haben so einen inneren Frieden. Freude geht ja auch, aber so wirklich so ein Pol, wo wir uns nähern können, dann ist Mitgefühl auch sehr, sehr wichtig. Und vielleicht für all jene, die zum ersten Mal reinhören, Mitgefühl wird definiert als die Sensibilität für die Erfahrung von Leiden, verbunden mit dem Wunsch, dieses Leiden zu lindern. Also es ist nicht nur, dass wir einfach sehen, okay, denen geht's schlecht, den anderen Menschen oder mir selbst, sondern da ist eine ganz tiefe Absicht und Wunsch, ich möchte dieses Leiden des anderen lindern. Und zum Mitgefühl finde ich auch nochmal wichtig, der Zen-Meister Thich Nhat, der hat das immer gesagt, Liebe und Mitgefühl bedeutet auch Verstehen und andersherum auch. Ne? Was er damit sagen möchte ist, wenn wir den anderen und seine Situation, und das geht aber auch für uns selbst, nicht verstehen und all die Hintergründe, ne, dann ist es sehr, sehr schwer, wirklich mitfühlend zu agieren oder auch wirklich liebevoll. Und das sagt einfach nur aus, wir stecken in so vielen unterschiedlichen Kontexten drin und wir merken ja auch, wie komplex alles ist. Ja? Wir können auch nicht immer alles verstehen, aber diese Bemühung, so viel wie möglich zu verstehen, da zu sein und zuzuhören, ist essentiell.
Und in diesem Zusammenhang auch hast du eine Übung mitgebracht, die ich auch sehr, sehr liebe, nämlich die Metta-Meditation. Da haben wir immer mal wieder auch darüber gesprochen, aber ich finde die so wahnsinnig faszinierend, weil die so machtvoll ist. Ne? Dann gibt's ja, höre ich auch immer wieder, naja gut, aber was soll das schon ändern, das bisschen rumgemeditiere. Diese liebende Güte-Meditation, diese Metta-Meditation für Mitgefühl für andere und Selbstmitgefühl, die vereint das alles. Und da gibt es auch wahnsinnige wissenschaftliche Studien dazu, die haben mich sehr beeindruckt, von Sebastian Purps-Pardigol in dem Buch Leben mit Hirn. Da schreibt er ein ganzes Kapitel darüber, was die Metta-Meditation alles bewirkt. Also vielleicht auch da nochmal, falls ihr sagt, wie, was? Eine Meditation, was kann die? Da steht es auch nochmal alles schwarz auf weiß, weil wir ja gerne auch Buchtipps geben oder ja, Quellenangaben natürlich. Und da steht auch sehr schön drin wissenschaftlich, was die alles bewirkt und was da in Studien bei rausgekommen ist. Was für ein machtvolles Instrument diese Metta-Meditation ist, eben um andere Leute, um mitzufühlen für andere Leute und sich selbst in einem quasi.
Genau, ja. Also ganz klassisch aus dem Buddhismus ist ja diese liebende Güte-Meditation, richtet man Wünsche an sich selbst zunächst einmal, dann für eine nahestehende Person und dann für eine neutrale Person und auch an alle Lebewesen. Und wenn man das dann gut kultiviert hat, kann man auch eine Person aussuchen, mit der man gerade eine Herausforderung erlebt oder die man sehr, sehr schwierig findet. Ne? Und klassische Sätze sind, möge ich glücklich sein, möge ich sicher sein, möge ich gesund sein und möge ich ja leicht durchs Leben gehen oder Leichtigkeit empfinden. Und wichtig ist, es muss nicht genau dieser Wortlaut sein, sondern ihr könnt euch selbst Wünsche überlegen, die zu euch passen und die wirklich so zu fühlen. Auch da nicht so ins Intellektuelle zu gehen, sondern wirklich dieses, möge ich glücklich sein? Was bedeutet das für mich, glücklich zu sein? Wie fühlt es sich körperlich an, wenn ich glücklich bin? Oder wie fühlt es sich an, wenn meine Schwester glücklich ist? Und dann stelle ich mir vor, wie glücklich meine Schwester ist, wenn sie lacht. Und so sende ich ihr dann diese Energie. Und das macht ganz viel mit einem. Und für mich fühlt sich die Metta-Meditation immer so an, wenn ich diese Sätze höre, als ob ich so eine kuschelige Decke habe, in die ich mich so einmummeln kann. Also ganz warm.
Oh, wie schön. Und auch dazu hast du eine Studie mitgebracht, Meditation und prosoziales Verhalten, um auch nochmal den Punkt zu unterstreichen, wie machtvoll eben das sein kann.
Genau, das ist eine Studie von Böckler et al. 2018 erschienen im Journal of Scientific Reports. Und eines der vielen Wirkmechanismen von der Metta-Meditation ist, dass sie prosoziales Verhalten beeinflusst. Prosoziales Verhalten ist eigentlich das Verhalten, wenn wir etwas Gutes tun für die Gruppe, auf Gruppenebene, die haben einen Benefit, aber wir selbst haben vielleicht in erster Linie oder kurzfristig erstmal ein paar Einbußen. Ne? Also wenn wir uns engagieren zum Beispiel, dann müssen wir ja auch Zeit aufopfern, aber andere haben was davon. Und in dieser Studie haben die TeilnehmerInnen an einem Meditationskurs auch teilgenommen. Und der ging aber etwas länger, der ging meines Wissens nach 9 Monate, also sehr, sehr intensiv. Und in einem dieser Module haben sie halt genau diese Metta-Meditation Meditation durchgeführt, wo es immer wieder darum ging, Mitgefühl zu kultivieren, Fürsorge, aber auch Dankbarkeit und insgesamt einfach auch gelernt, mit schwierigen Emotionen umzugehen. Und am Ende zeigte sich halt, dass wirklich das Training dieses altruistisch motivierte Verhalten wirklich bei ihnen gesteigert hat. Und das ist ja jetzt auch krass, ne? Das ist dieser Beweis einfach, wenn wir das üben, dann ändern wir etwas an unserer motivationalen Ausrichtung und dann tun wir es auch. Und deshalb ist es so machtvoll, Meditation. Das ist nicht einfach nur sowas wie, oh, ich setze mich hin und dann passiert nichts, sondern doch, es kann was passieren. Wir können unsere Gedanken verändern, unser Empfinden und unser Mitempfinden mit anderen.
Und dann kommen wir eben auch ins Handeln. In unserem Gehirn passiert was, in unseren Herzen passiert was und dann können wir eben auch ganz anders agieren in der Welt, ne?
Ganz, ganz wichtig. Und das ist, denke ich, auch sehr wichtig, dass wir es auch mal betonen, ja. Nicht nur sitzen bleiben und passiv bleiben, sondern auch handeln und auch, um hoffnungsvoll zu bleiben, ne? Also, ich finde es da schön, wenn man sich einfach auch Gleichgesinnte sucht, Menschen, die einen verstehen, Gruppen, Verbündete, mit denen man gemeinsam etwas unternehmen kann, sei es demonstrieren gehen, irgendwie Spenden sammeln oder so, aber auch andere kleine Handlungen im Alltag. Und da möchte ich euch was erzählen, was mir letztens passiert ist, was mich sehr berührt hat. Ich war auf dem Weg zu meiner Meditationsgruppe und saß in der Straßenbahn. Es war ja abends, so Rush Hour, war sehr voll irgendwie. Und auf einmal sagte dann der Bahnfahrer, er wünscht uns einen wundervollen Feierabend, einen ganz angenehmen Abend. Und er möchte gerade mitteilen, dass es jetzt in diesen dunklen Zeiten so wichtig ist, dass wir einander lieben und dass die Liebe uns wirklich hilft gegen diese dunklen Zeiten. Und also wirklich, mir sind die Tränen in die Augen gekommen und alle haben geklatscht. Und wir waren mitten in der Frankfurter Innenstadt. Also es war einfach nur abstrus. Und da habe ich gedacht, ja, er ist so ein Botschafter des Friedens, der Liebe gewesen. Und durch diese ganz aufrichtige Art und Weise, ja, hat er ja einfach diesen Moment für uns alle verändert. Und wir sind raus und waren nicht mehr die gleichen, ja. Und das können wir ja alle auf unsere Art und Weise.
Oh Gott, das ist so schön. Jetzt hast du auch mit dieser Geschichte, glaube ich, in uns allen was ausgelöst. Wie schön, das ist so schön. Mhm. Ich möchte auch was dazu beitragen, weil ich lese gerade ein Buch von Martin Seligman. Ihr wisst, das ist der berühmte positive Psychologe und das heißt Tomorrow Mind. Und eigentlich geht es um mentale Stärke, Gesundheit und mehr Freude an der Arbeit. Aber Arbeit ist ja auch Leben und deswegen geht es nicht nur um Unternehmenskontexte, sondern um wie wir leben, wie wir glücklicher sein können. Also das ganze Paket positive Psychologie. Und daraus ist mir eine Studie ins Auge gesprungen, wo die Experimente gemacht haben mit dem, was Ärzte ihren Patienten sagen. Sie haben einen Text vorgefertigt und den zu sprechen, dauert 40 Sekunden und das sind irgendwie 90 Wörter. Irgendwie so war das. Ich habe das jetzt nicht auswendig gelernt. Und dann haben sie geguckt, was das in den Patienten für eine Auswirkung hat. Und die Patienten, die diesen Text vorgetragen bekommen haben, bevor die eigentliche Untersuchung stattfand, haben sich signifikant besser gefühlt, geborgener gefühlt, aufgehobener gefühlt und allgemein besser betreut. Und damit wollte diese Studie beweisen, dass helfen und handeln und für andere da sein, nicht lange dauern muss. Was heißt ja oft, na, dafür habe ich keine Zeit. Na, ich muss den Haushalt machen, ich muss arbeiten, ich habe Kinder, wie auch immer. 40 Sekunden hat es die Ärzte und die Ärztinnen gekostet, einen wahnsinnigen Unterschied im Leben ihrer Patientinnen und Patienten zu machen. Und genauso wie dein Straßenbahnfahrer, von dem du erzählt hast, der musste ja jetzt nicht Überstunden machen, 4 Stunden, um euer Leben zu ändern, ne? Also genau darum geht es mir und genau deswegen fand ich auch dieses Experiment oder diese Studie so faszinierend, weil wir oft so Ausreden haben, dass wir sagen, ich habe dafür keine Zeit, mich irgendwie einzusetzen für Frieden. Ich kann kein Botschafter des Friedens sein. Ich habe keine Zeit, ich muss mein Klo putzen. Es dauert manchmal nur wenige Sekunden und wir können einen riesigen Unterschied machen. Was für eine schöne Straßenbahngeschichte.
Ja.
Toll.
Genau. Ja, und ja. Seid Botschafter des Friedens und der Liebe.
Dann bedanken wir uns bei euch, wie immer, fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und dafür, dass ihr Botschafter des Friedens seid und Botschafterinnen. Und du hast jetzt eine Übung für uns vorbereitet.
Genau, ich habe eine Übung hier, ja, für den Weltschmerz, ne? Wenn ihr merkt, ihr habt das Gefühl, ihr kommt nicht mehr drauf klar, das ist alles zu viel, dann habe ich diese Meditation für euch geschrieben und hoffe, dass sie euch hilft.
Dann viel Spaß. Wir hoffen, wir konnten euer Toolkit quasi auch erweitern dieser Tage, wo die Weltlage wieder so schrecklich ist. Von Atemübungen bis Schreibübungen. Was bedeutet Frieden? Wie kann ich Frieden in mir kultivieren? Wie kann ich ihn nach außen tragen? Wie kann ich selbst Mitgefühl und Mitgefühl für andere kultivieren? Welche Übungen kann ich machen? Zum Beispiel die Metta-Meditation oder eben jetzt auch die Meditation, die Mahjong extra für uns vorbereitet hat. Dann sage ich euch viel Spaß und Mahjong und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, die du üben kannst, wenn du das Gefühl hast, dass der ganze Weltschmerz dir zu viel wird. Nimm eine bequeme Körperhaltung ein. Spüre in dich hinein, ob du die Übung im Sitzen oder im Liegen machen magst. Manchmal, wenn wir sehr aufgewühlt sind, kann es gut tun, sich auf die Erde zu legen. Schließe nun sanft deine Augen. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich gerade ausatme. Einatmend besänftige ich und beruhige ich meinen Körper und meinen Geist. Ausatmend lasse ich alle Anspannung im Körper und im Geist los. Alles darf jetzt abfließen. Einatmend weiß ich, dass ich gerade leide. Ich weiß, dass auch andere Menschen und Wesen leiden. Ausatmend umarme ich mein Leiden und das der anderen mit Mitgefühl. Ich verbinde mich damit, dass wir in unserem Erleben nicht alleine sind. Es gibt eine buddhistische Metapher, die in solchen Situationen hilfreich sein kann. Wenn wir eine Handvoll Salz in ein Wasserglas geben, ist dieses Glas sehr salzig. Wenn wir es ins weite, offene Meer geben, schmeckt es nur ein bisschen salzig. Verbinde dich mit all den Menschen und Wesen um dich herum. In unserem gemeinsamen Sein und Menschsein und in unserer tiefen Verbundenheit können wir auch unerträgliches Leid ertragen und mit unserem Mitgefühl transformieren. Einatmend erinnere ich mich daran, dass selbst das schlimmste Leid vergänglich ist. Ausatmend erinnere ich mich daran, dass so, wie die Jahreszeiten kommen und gehen, auch Gefühle, Gedanken und schwierige Zustände ein Ende haben. Einatmend nehme ich meine Einatmung bewusst wahr. Ausatmend werde ich mir bewusst, wie kostbar jeder Atemzug ist. Es erinnert mich daran, dass ich am Leben bin und wie kostbar dieses Leben ist. Auch in den schwierigsten Momenten gibt es noch etwas Schönes, Zauberhaftes. Das Lächeln eines Kindes. Ein Vogelschwarm, der am Himmel seine Kreise zieht. Der volle, strahlende Mond. Die tanzenden Laubblätter im Wind. Erinnere dich daran, auch im Alltag innezuhalten, um diese nährenden Momente wahrnehmen zu können. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Ich wünsche dir viel Kraft und Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.